guten Morgen miteinander. Ihr gehört den reformierten Gottesdienst aus der Dorfkirche Spiez. Predigt hat der Pfarrer Carsten Kern und an der Orgel und am Flügel spielt der Johannes Jacke. Der Bibeltext aus Lukas 15, 1-3 und 11-32 tut Liana Bertschen lesen. Und Ruth Jutzeler hat die Kirche schön parat gemacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Hören von diesem Gottesdienst.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich, der das Werk seiner Hände niemals preisgibt. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier in der Dorfkirche in Spiez. Ein herzliches Willkommen den Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Beo an den Radios. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Dieser Gottesdienst ist ein Gemeinschaftswerk und wird getragen von vielen, von Ihnen und euch, die ihr hier in der Kirche seid und an den Radiogeräten, von Ruth Jützeler, die die Kirche so wunderschön parat gemacht hat und parat hält und diesen Gottesdienst als Sigristin begleitet, von Johannes Jaggi, der uns mit dem Orgelspiel in diesen Gottesdienst hineingetragen hat und uns mit seinem Orgelspiel und Flügelspiel durch den Gottesdienst begleitet, von Jana Betschen, die uns gleich die Lesung halten wird, von Priska Kalt und Verena Paulus, die uns gleich im Anschluss an den Gottesdienst mit einem wunderschönen Kirchencafé den Sonntag verschönern. Und von Walter Traxler, der für Radio Beo die Aufnahme begleitet und uns auf diesem Weg mit durch den Gottesdienst begleitet. Mein Name ist Carsten Kern und ich bin Pfarrer hier an der Dorfkirche in Spiez. Wir feiern diesen Gottesdienst und werden an diesem Gottesdienst uns mit dem Gleichnis, dem sogenannten Gleichnis vom verlorenen Sohn beschäftigen. Ach, denkt der eine oder die andere vielleicht tausendmal gehört. Kenne ich. Kann ich erzählen, ich weiß Bescheid. Das mag sein und ist auch nicht verkehrt. Aber lasst uns doch noch einmal darauf achten und darauf hören, von wem Jesus denn hier tatsächlich spricht. Mehr dazu dann im Laufe dieses Gottesdienstes. Und nun lasst uns miteinander den loben, der unsere Grenzen, unsere Begrenzungen in sein Licht der Liebe taucht. Lasst uns miteinander singen das Lied »Die güldne Sonne, voll Freud und Wonne«, das Lied Nummer 571. Wir singen die Strophen 1, 3 und 8.
Thank you.
Vater im Himmel, dein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund. Danke, dass du gute Gedanken über deine Schöpfung hast. Danke, dass du gute Gedanken für uns hast. Lieber Vater im Himmel, da sind so viele Verbiegungen und Brechungen in unserem Leben. Da ist so viel Schmerz und Leid, das wir mit uns herumtragen. Danke, dass das niemals das letzte Wort behält. Danke, dass du das letzte Wort behältst. Danke, dass alles gut werden muss, weil du da bist, weil du nah bist, weil du Ja zu uns sagst. Amen. Die nächsten beiden Lieder, die wir singen, sind Lieder aus Taizé. Im Gesangbuch das Lied Nummer 169 und im Anschluss daran das Lied 704. 169 ist das Lied Christus, dein Licht. Und Nummer 704, meine Hoffnung und meine Freude. Und beide Lieder singen wir jeweils viermal. hören jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es steht im Lukasevangelium im Kapitel 15 und steht im Zusammenhang mit zwei anderen Gleichnissen. Mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. In diesem Gottesdienst werden wir uns auf das Dritte im Wesentlichen konzentrieren und wir hören die Schriftlesung Vers 1 bis 3 und Verse 11 bis 32 aus dem 15. Kapitel des Lukasevangeliums.
Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, »Wie viele Arbeiter hat mein Vater?« Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, »Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden.« Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch der Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, »So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten.« Da sagte der Vater zu ihm, »Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.«
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wer nur den lieben Gott lässt walten, wir singen miteinander aus dem Lied 681. 681, die Strophen 1 und 2 und 7. Himmlischer Vater, wir bitten dich um ein Herz für dein Wort und um ein Wort für unser Herz. Amen. Jesus hat Menschen, die ihn mögen. Und das wird für ihn zum Problem. Denn es sind nicht die richtigen Leute, die ihn mögen. Und darum erzählt er den richtigen Leuten ein Gleichnis. Denen, die im Leben richtig abgebogen sind, die Stützen der Gesellschaft sind, die zur Kirche gehen, die sich Gottesdienst im Radio anhören, Also Leute wie dir und mir, die wir heute hier sind. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ihnen, den Schriftgelehrten und Pharisäern, den Stützen der Gesellschaft, also Leuten wie dir und mir. Eigentlich sind es drei Gleichnisse: verlorenes Schaf, verlorener Groschen und verlorene Söhne. Aber bei Lukas hören wir, da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Dieses. Die drei sind also eigentlich ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis hat eine einzige Stoßrichtung. Ich konzentriere mich heute im Wesentlichen auf die verlorenen Söhne. Aber diese drei Gleichnisse gehören zusammen. Die Handlung des dritten Gleichnisses ist sehr einfach. Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere forderte seinen Anteil am Erbe, bekam ihn auch und machte sich sogleich in ein fernes Land auf, wo er alles verprasste. Dann kehrte er reumütig nach Hause zurück und wurde zu seiner eigenen Überraschung von seinem Vater mit offenen Armen aufgenommen. Oft ist das Gleichnis, wie wir es im Kopf haben, an dieser Stelle zu Ende. Ist ja alles Wesentliche erzählt, nicht wahr? Dann würde es Jesus aber nicht den richtigen Leuten erzählen. Es geht nämlich weiter. Dieser Empfang stieß seinen älteren Bruder sehr vor den Kopf und machte ihn wütend. Die Geschichte endet damit, dass der Vater an seinen erstgeborenen Sohn appelliert, seinen jüngeren Bruder ebenfalls willkommen zu heißen und ihm zu vergeben. Es geht gar nicht um den verlorenen Sohn. Es geht um beide Söhne. Jesus selbst beginnt die Geschichte mit den Worten: Ein Mann hatte zwei Söhne. Die Erzählung handelt also ebenso sehr von dem älteren Bruder wie von dem jüngeren und ebenso sehr von dem Vater wie von beiden Söhnen. Und das, was Jesus über den älteren Bruder sagt, ist eine der wichtigsten Botschaften, die uns in der Bibel mitgeteilt werden. Das Gleichnis sollte also besser die beiden verlorenen Söhne heißen. Denn beide Brüder leben offensichtlich am Vater vorbei. Der eine rebellisch und moralisch fragwürdig. Der andere angepasst und als Stütze der Gesellschaft. Und beide am Vater vorbei. Oder wie sagen wir das im Sprichwort so schön? Knapp daneben ist auch vorbei. In den ersten beiden Versen des Kapitels hören wir von zwei Gruppen von Leuten, die gekommen waren, um Jesus zuzuhören. Zunächst waren da die Zolleinnehmer und andere verrufene Leute. Diese Männer und Frauen entsprechen dem jüngeren Bruder. Sie beachteten weder die Moralgesetze der Bibel noch die Vorschriften, an die religiöse Juden sich hielten. Sie leisteten sich, was immer sie wollten. Wie der jüngere Bruder verließen sie ihre Heimat, indem sie die moralischen Traditionen ihrer Familien und der angesehenen Gesellschaft hinter sich ließen. Die zweite Zuhörergruppe waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die durch den älteren Bruder repräsentiert wurden. Sie versuchten mit ganzem Ernst, ihren Glauben im Alltag zu leben. Kompromisslos. Wir sehen, wie unterschiedlich diese beiden Gruppen auf Jesus reagierten. Die Zeitform des griechischen Verbs, das mit kamen immer wieder übersetzt wird, macht deutlich, dass die Anziehungskraft Jesu auf die jüngeren Brüder ein ständiges Merkmal seines öffentlichen Wirkens war. Sie scharten sich permanent um Jesus. Er zog sie geradezu an. Dieses Phänomen war den rechtschaffenen und religiösen Leuten ein Rätsel und ein Dorn im Auge. Deren Empörung darüber fasst Lukas so zusammen. Mit welchem Gesindel gibt er sich ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Sich mit jemandem an einen Tisch zu setzen und sogar mit ihm zu essen, war im antiken Orient ein Zeichen, dass man ihn akzeptiert hat. Wie kann Jesus es wagen, sich in dieser Weise mit solchen Leuten abzugeben, mit solchen offensichtlichen Sündern? An wen richtet sich also Jesus in diesem Gleichnis? Er richtet sich an die zweite Gruppe, an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das Gleichnis von den zwei Söhnen wirft einen gründlichen Blick in die Seele des älteren Bruders und gipfelt in einem eindringlichen Appell an ihn, seine Haltung zu ändern. Jesus ist offensichtlich der Meinung, dass die älteren Brüder es nötig haben, ihre Haltung zu ändern. Nötiger als die jüngeren Brüder. Warum? Die jüngeren Brüder leben ihr Leben auf eine Weise, dass sie immer wieder an den Punkt kommen, an dem sie merken, wie sehr ihr Leben daneben läuft. Dagegen merken die älteren Brüder überhaupt nicht, wie sehr sie am Vater vorbeileben. Die Zielgruppe dieser Geschichte sind nicht die verrufenen Leute, sondern Leute wie du und ich. Leute, die ihren Glauben leben wollen. Die Frommen, die alles tun, was die Bibel fordert. Jesus appelliert nicht so sehr an die unmoralischen Außenstehenden, sondern vielmehr an die rechtschaffenen Säulen der Gesellschaft. Es ist also ein Fehler zu glauben, Jesus erzähle diese Geschichte vor allem, um die jüngeren Brüder seiner bedingungslosen Liebe zu versichern. Die Frommen, wir regelmäßigen Gottesdienstbesucher haben zu lernen, dass Gottes Liebe uns gilt und anderen, die anders sind als wir, denen gilt sie auch. Und auch, dass genau diese Liebe Gottes uns prägen und bewegen soll. Auf welcher Seite steht Jesus dabei? Er, der ein Freund der Sünder und Zöllner genannt wurde, er, der als Fresser und Weinsäufer verleumdet wurde. Auf welcher Seite steht Jesus? Er verkündigte doch in einzigartiger Weise das Reich Gottes. Also auf der Seite der Frommen? Oder vielleicht doch auf der anderen Seite? Offensichtlich zieht er Leute mit zweifelhaftem Ruf an. Offensichtlich suchen sie ständig seine Nähe. Aber er macht sich nicht mit ihnen gemein. Er rechtfertigt ihren Lebensstil nicht. Und doch suchen sie ständig seine Nähe. Und die, die mit ganzem Ernst ihren Glauben leben, bibeltreu und verbindlich in allen Lebenslagen, sie sind von ihm irritiert. Die Ironie, die darin liegt, dürfte uns wohl kaum entgehen. Für die meisten Leute in unserer Gesellschaft heute ist das Christentum gleichbedeutend mit Religion und Moralismus. Die einzige Alternative dazu, abgesehen von irgendeiner anderen Weltreligion, ist die säkulare Beliebigkeit. Doch am Anfang war das nicht so. Der springende Punkt hier ist, dass diejenigen, die ihre religiösen Pflichten eifrig verrichteten, sich im Allgemeinen an Jesus geärgert haben, während diejenigen, die sich von den religiösen und moralischen Bräuchen entfremdet hatten, sich von ihm auf seltsame Art fasziniert und angezogen fühlten. Und das können wir überall in den Evangelien lesen. Jesu Verkündigung zog durchweg die Gottlosen an, während sie die bibelgläubigen, frommen Leute seiner Zeit vor den Kopf stieß. Unsere heutigen Kirchen dagegen haben im Großen und Ganzen nicht diese Wirkung. Moderne Gemeinden, selbst die fortschrittlichsten, ziehen nicht die Art von Außenseitern an, die Jesus anzog. Wir neigen dazu, eher die rechtschaffenen Typen anzuziehen, die sich auch von blutleeren theologischen Phrasen und langweiligem Geschnurre nicht abschrecken lassen. Die Zügellosen und die Freigeister, die Zerbrochenen und die Ausgegrenzten machen eher einen Bogen um unsere Kirchen. Das kann nur eines bedeuten. Wenn die Verkündigung unserer Geistlichen und die Lebenspraxis unserer Gemeindeglieder nicht die Wirkung auf andere Menschen haben, die Jesus hatte, dann verkündigen wir offensichtlich nicht dieselbe Botschaft wie Jesus. Und leben sie erst recht nicht. Wenn unsere Gemeinden die jüngeren Brüder nicht ansprechen, dann sind die älteren Brüder darin wohl zahlreicher, als wir uns das gerne eingestehen möchten. Meine Frage an uns: Sind wir eine Gemeinde von älteren Brüdern oder Schwestern? Also da dürfen wir gerne flexibel sein. Aber sind wir eine Gemeinde der älteren Geschwister? Und möchten wir Typen, die für die jüngeren Brüder stehen, überhaupt in unserer Gemeinde haben? Jesus wirbt hier offenbar um die älteren Brüder. Sonst hätte er nicht auf gleich dreifache Weise verlorenes Schaf, verlorener Groschen, verlorene Brüder um sie geworben. Wollen wir uns werben lassen? Und darf das etwas bei uns verändern? Noch eine Frage. Warum um alles in der Welt sollte das für den älteren Bruder überhaupt wichtig sein, dass Jesus um ihn wirkt? Weil auch er am Vater vorbeilebt. Wie der jüngere Bruder auch. Nur, dass der ältere Bruder es nicht einmal merkt. Und darum noch deutlicher. Warum ist die Liebe Gottes auch für die älteren Geschwister, für die älteren Brüder entscheidend wichtig? Ich lasse das Gleichnis vom verlorenen Groschen jetzt einmal außen vor, obwohl das auch äußerst spannend ist, denn Jesus vergleicht Gott in diesem Gleichnis mit einer Frau. Aber das lassen wir an dieser Stelle jetzt einmal außen vor. Ich möchte auf das Gleichnis vom verlorenen Schaf zurückkommen, um das zu verdeutlichen. Ihr kennt die Geschichte natürlich auch. Da hat einer 100 Schafe, eins geht verloren und der Hirte lässt die 99 Schafe zurück, um das eine Schaf zu suchen. Da möchte man ja fragen, so ein Irrsinn. Also buchhalterisch ist das doch einfach Blödsinn. Also, ein bisschen Verlust ist immer, nicht wahr? Und da lässt man doch nicht 99 zurück, um eines zu suchen. Das eine wird dann halt 1%, ich bitte euch. Also, das wird dann sauber abgeschrieben, nicht buchhalterisch erledigt und fertig. Dann hat man halt noch 99, aber die 99 hat man wenigstens. Wie gesagt, ein bisschen Verlust ist immer. Dem einen nachzugehen lohnt sich doch gar nicht, das steht doch in keinem Verhältnis. Das, was wir hier lernen können, ist, dass Jesus tatsächlich den Einzelnen sieht. Tatsächlich dem Einzelnen sieht auch dich und gerade dich. Warum ist das wichtig? Für die 99, die zurückgelassen werden, hängt alles daran, dass das eine gesucht wird. Denn nur dann können sich auch die 99 darauf verlassen, dass auch sie gesucht werden, sollten sie einmal verloren gehen. Es ist die einzige Garantie, dass es nicht gleichgültig ist für die 99, ob sie da sind oder nicht. Die einzige Garantie, weil der gute Hirte den Einzelnen sieht und ihm nachgeht und ihr nachgeht. Denn weil das eine Verlorene so wichtig ist, sind die anderen es auch. Und darum sind auch die älteren Brüder und Schwester wichtig, wenn sie an Gott vorbeigelebt haben. Weil der jüngere Bruder eine Chance hat, hat es der ältere auch. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Wir singen miteinander das Lied auf dem Liedblatt.
Thank you.
Auch für die Fürbitten und das anschließende Vaterunser bitte ich euch wieder, wenn euch das möglich ist, euch zu erheben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich um deinen Trost bitten für alle die, die es schmerzt, dass sie von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, da sind so viele verlorene Söhne und Töchter, Jüngere und Ältere. Und so viele merken gar nicht mehr, dass sie an dir vorbeileben. Und auch deine Kirchen haben sich gut darin eingerichtet. Danke, dass du deine Menschenkinder nicht aufgibst. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, die Nachrichten überschlagen sich. Keiner weiß, wie es weitergeht zwischen Russland, der Ukraine. Von Amerika gehen neue Botschaften aus. So vieles gerät in Bewegung. Was auch immer passiert, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Du, Herr Jesus Christus, aber kommst. Die Welt ist und bleibt in deiner Hand. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich. In der Stille nennen wir dir die Menschen, nennen wir dir die Situationen, die jeder von uns auf seinem Herzen trägt. Wir kommen zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich. Und beten weiter mit den Worten, die wir von Jesus Christus gelernt haben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt doch wieder Platz. Zwei Hinweise, einmal auf die Kollekte am Ausgang des Gottesdienstes. Wir sammeln die Kollekte für die Benchmarks Foundation. Seit etwa 20 Jahren untersucht sie die Aktivitäten und Auswirkungen von multinationalen Bergbaukonzernen in Südafrika und fordert von ihnen soziale Verantwortung ein. Wir unterstützen diese Arbeit durch unsere Kollekte am Ausgang. Herzlichen Dank dafür. Und nun lasst uns um den Segen Gottes bitten mit zwei Strophen aus dem Lied Gott des Himmels und der Erde, Lied Nummer 566, die Strophen 5 und 6. Thank you. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten und rundum guten Sonntag.
Hier habt der reformierte Gottesdienst vom 16. Februar aus der Dorfkirche Spiez gehört. Die Predigt hat der Pfarrer Carsten Kern gehabt und an der Orgel hat der Johannes Jacke gespielt. Die Schriftlesung hat Liana Bertschend gemacht. Wenn ihr diesen Gottesdienst noch einmal hören wollt, so könnt ihr beim Urs Bösiger eine CD bestellen. Seine Telefonnummer ist 033 823 1285. Oder ihr könnt ihn aber auch auf der Webseite vom kirchlichen Verein Radio Beo, der diese Aufnahme möglich macht, hören. Das ist www.kibeo.ch. www.kibeo.ch. Hier noch eine kurze Vorschau von der nächsten Kirchensendungen über Radio Beo. Am Dienstag, am 18. März, am Abend am 8. hören wir den Tobias Kilchör mit Gesprächen und Berichten aus den Kirchen der Region. Und am 9. im Kirchenfenster hören wir Sarah Maria Graber mit der Katrin Larsen. Sie wandelt Sorgen in kraftvolle Gebet um und inspiriert damit eine ganze Bewegung. Am nächsten Sonntag, am 23. März, hören wir dann den katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Martin in Thun. Predigt hat Pfarrerin Nicole Macchia. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Trachsel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.